Und da finde ich einen ganz spannenden Ansatz, mal das Mindset da ein bisschen umzukehren. Also du denkst vielleicht, alles ist ganz wichtig, aber wenn du es mal umdrehst und sagst, hey, eigentlich ist alles belanglos, nur einige wenige Dinge sind wirklich wichtig, dann schaffst du es, dich mehr darauf zu fokussieren, wie du das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kannst. Weil niemand möchte am Ende des Lebens zurückblicken und sagen, Mensch, toll, dass ich alle möglichen Sachen gemacht habe und all die Sachen getan habe, die andere von mir wollten und von mir erwartet haben, aber mir selbst dabei nicht treu geblieben bin. Sondern du willst das eigentlich umkehren und sagen, hey, ich bin stolz darauf, dass ich mir selber treu geblieben bin, dass ich selber immer wusste, was wirklich wichtig ist und mich da auch vielleicht so weit trainiert habe, dass ich es geschafft habe, mich auch gegen soziale Erwartungen zu stellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gesund-Arbeiten-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und spreche in diesem Podcast über mentale Gesundheit im Job. Heute geht es um das Thema Klarheit und Fokus und vielleicht passiert es dir manchmal, dass du das Gefühl hast, dass du den ganzen Tag arbeitest oder dich vielleicht manchmal auch ein bisschen verzettelst, weil irgendwie alles gleich wichtig ist, aber am Ende des Tages irgendwie so ein Gefühl der Leere bleibt, obwohl du den ganzen Tag total fleißig warst, ne? Und du trotzdem das Gefühl hast, ich bin irgendwie nicht richtig vorangekommen oder ich habe ganz viel sinnlose Dinge für andere getan und nicht für mich. Und das liegt auch daran, dass es uns einfach an Klarheit und an Fokus fehlt. Es gibt mehrere Gründe dafür. Das eine ist natürlich die Fragmentierung von dem, was wir tun, durch die Reizüberflutung, die wir haben. Also es kommen ständig unterschiedliche Nachrichten über unterschiedliche Kanäle rein und dadurch können wir uns schwieriger auf eine spezielle Sache konzentrieren und wir werden mental fragmentierter. Das andere ist, dass wir inzwischen ja immer mehr unter einer Daueraktivierung stehen, also unter Dauerstress. Wir kommen gar nicht mehr richtig zur Ruhe. Und das dritte ist, dass wir sehr häufig einen Role-Overload haben, also ganz viele verschiedene Rollen am Tag und es dann manchmal schwerfällt, in ganz kurzer Zeit die Rolle und den Hut zu wechseln und wir deswegen das Gefühl haben, Mensch, ich mache und mache und mache, aber am Ende des Tages fühle ich mich irgendwie trotzdem total erschöpft und was von dem, was ich eigentlich machen wollte, habe ich denn heute wirklich vorangebracht? Also dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich. Wir werden uns heute anschauen, wie man mehr Klarheit bekommen kann und wie auch Selbstführung über Klarheit besser funktionieren kann. Und zwar ohne jetzt Kontrolle und Disziplin und ganz viel Selbstoptimierungsdruck, sondern mehr Tools und Methoden sich nochmal anzuschauen, wie man selber mehr Fokus und auch mehr ein, warum mache ich das eigentlich und wie entscheide ich mich in der Vielzahl der vielen Aufgaben und Dinge, die ich erledigen möchte, für das, was wirklich für mich zählt. Also da tauchen wir gleich ein. Im Ask Me Anything geht es heute um den Umgang mit Neid im Team und in der Wundertüte verrate ich euch eine öffentliche Veranstaltung zum Thema People-Pleasing von mir, die ihr auch mit besuchen könnt online. Also da könnt ihr teilnehmen. Alle Infos dazu gibt es später in der Wundertüte. Also legen wir los. Erstmal, wie entsteht denn überhaupt Unruhe oder auch Unklarheit? Warum verlieren wir eigentlich den Überblick über das, was uns eigentlich wirklich wichtig ist? Der häufigste Fehler, den wir machen, der auch leider sehr stark von der Arbeitswelt mitgetrieben wird, ist, dass wir beschäftigt sein mit fokussiert sein verwechseln. Also wir sind die ganze Zeit am Machen, was aber nicht unbedingt heißt, dass wir wirklich fokussiert auf eine Sache sind. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie der Klassiker, das Hamsterrad, ne? Das hat ganz viel Bewegung, da passiert die ganze Zeit was, aber es hat keinen Fortschritt. Man dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Und unser Gehirn liebt Aktivität. Also jede kleine erledigte Aufgabe, jede Mail, jeder Klick löst immer so einen Mini-Erfolgs-Dopaminschub aus. Also das Belohnungssystem denkt sich immer, yes, super, weiter so. Ne? Dopamin ist da nur leider ein bisschen blöder Trickser. Der belohnt quasi nur, dass wir etwas tun, aber nicht unbedingt, ob wir das Wesentliche oder das Richtige tun. Cal Newport ist ein Autor, der das Buch Deep Work geschrieben hat. Der beschreibt das als Principle of Busyness, also das Prinzip des ständig Beschäftigtseins. Ein sehr treffender Satz dazu, den er auch sagt, ist: Being busy is a form of mental laziness. Lazy thinking disguised as hard work. Was bedeutet das? Also busy zu sein ist eine Form eigentlich der mentalen Faulheit. Also wir machen die ganze Zeit was, wir fokussieren uns nicht richtig. Und dieses faule Denken, was wir da haben, wird getarnt als harte Arbeit. Also es fühlt sich so an, als würden wir ganz harte Arbeit machen, aber eigentlich sind wir ziemlich faul, weil wir einfach nicht das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Wir machen einfach nur die ganze Zeit, egal ob es jetzt wichtig oder unwichtig ist. Da vielleicht auch noch mal so ein paar Insights aus der Hirnforschung. Unser Gehirn kann Informationen ja nur in begrenzter Menge und Dauer verarbeiten. Ne? Irgendwann ist Schluss. Und ungefähr einmal die Minute schweift unsere Aufmerksamkeit ganz unbewusst ab, um so zu checken im Umfeld, ob es nicht irgendwas Interessanteres, irgendwas Wichtigeres gibt. Vielleicht hast du, während du diese Folge guckst, hörst, auch schon einige Male auf dein Handy geguckt. Also bedeutet, je länger wir an einer Sache sind, desto stärker wird dieser Drang, nach irgendetwas anderem noch mal kurz zu scannen, ob das irgendwie interessanter ist. Das heißt, wenn wir dann doch trotzdem fokussiert bleiben möchten, kostet das natürlich Energie, das kostet Kontrolle. Wir müssen Kontrolle aufbringen und wir kämpfen immer stärker, dieses Kontrollnetzwerk in unserem Gehirn kämpft immer stärker gegen ablenkende Impulse. Und diese Gegenwehr, die kostet natürlich auch Energie. Und wenn wir das richtig lange machen, dann werden wir irgendwann unkonzentriert. Das führt dann auch auf Dauer dazu, dass wir irgendwann Wichtiges nicht mehr von Unwichtigem unterscheiden können. Und wir bekommen auch so eine gewisse Entscheidungsmüdigkeit. Also wir machen einfach nur noch, weil Gehirn sagt, ah ja, ich erledige was, Dopaminkick, super, ich habe einfach was getan. Das ist schon mal gut. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es das Richtige war. Und das kann natürlich auch dazu führen, wenn wir einfach immer länger an etwas arbeiten, ohne eine Pause, dass wir mehr Fehler machen, Details vergessen und viel länger auch in Summe brauchen, um Sachen dann wirklich zu erledigen. Man unterscheidet in der Forschung tatsächlich zwei Arten von mentaler Überlastung. Das eine ist die quantitative Überforderung, also bedeutet zu viele Informationen in zu kurzer Zeit, also der Klassiker einfach Informationsflut, und auch qualitative Überforderung. Also das sind eher Aufgaben und Dinge, die wir tun, die selbst mit ganz viel Zeit einfach zu schwer sind. Also die vom Schwierigkeitslevel oder vom Kompetenzlevel einfach nicht gut machbar sind für uns. Und alle beide Formen, quantitative wie qualitative Überforderung, führen zu einer mentalen Ermüdung und natürlich dem Drang, dem auszuweichen. Ne? Weil wir dann zum Beispiel eben eher ans Handy greifen, weil es halt einfach ist und unser Gehirn dann faul wird. Ne? Anstatt eigentlich konzentriert weiterzuarbeiten. Jetzt kannst du mal gerade für dich reflektieren, was davon du denn selber erlebst. Ob du vielleicht eher eine quantitative Überforderung hast, zu viel Information in zu kurzer Zeit, oder ob du eher eine qualitative Überforderung hast. Also dass du eher das Gefühl hast, die Aufgaben, die du hast, die sind einfach inhaltlich und vom Umfang her zu komplex, oder da fehlt sozusagen für dich eine Fähigkeit oder eine Kompetenz, sind einfach zu schwer für dich. Neben diesen neuropsychologischen Mechanismen, die da passieren, die ich gerade beschrieben habe, haben wir natürlich auch noch psychologische Mechanismen, die dazu führen können, dass wir an Klarheit verlieren. Ganz besonders stark sind dann natürlich innere Antreiber. Also wir beschäftigen uns vielleicht mit Kleinigkeiten, um uns vor unangenehmen Dingen zu schützen. Also gerade Thema Prokrastination ist da sicherlich ein großes Thema. Also zum Beispiel, wenn Dinge uns zu komplex erscheinen, sein oder wenn wir sehr ungewiss sind oder vielleicht auch, wenn so das Risiko für Scheitern in Anführungszeichen sehr groß ist, dann lenken wir uns lieber ab und machen halt was Leichtes und vielleicht auch dadurch was Unbedeutsames, was aber eigentlich nur zu so einem mentalen, zu vollen Kleiderschrank führt. Man kann sich das so vorstellen wie so einen ganz großen Kleiderschrank, wo Sachen einfach nur ganz wild reingestopft sind, ohne dass die irgendwie sortiert sind oder man wirklich guckt, hey, was davon brauche ich wirklich und was davon ist wirklich wichtig. Vielleicht nochmal ein paar Beispiele für innere Antreiber und wie sie sich auf unseren Fokus auswirken. Also ein Klassiker natürlich, der Glaubenssatz sei perfekt, du musst perfekt sein. Das führt dazu, dass du dich vielleicht in Kleinigkeiten total verlierst und irgendwie kein Ende findest. Oder mach es allen recht. Hält dich vielleicht auch darin gefangen, dass du irgendwie in endlosen Schleifen hängst und nie mal eine Entscheidung getroffen wird von jetzt ist wirklich gut und jetzt habe ich irgendwie das meiste getan, was ich für dieses Projekt, für diese Menschen tun konnte und noch mehr ist jetzt einfach nicht drin. Oder auch beeil dich, auch ein Klassiker. Wenn wir alles ganz schnell machen wollen und das Gefühl haben, wir haben so viel zu tun und wollen das jetzt einfach nur ganz schnell weghacken alles, verhindert natürlich auch, dass wir wirklich in die Tiefe gehen können und uns vielleicht mal ein bisschen komplexer, intensiver mit einem Thema auseinandersetzen können oder dann eben vielleicht auch schnell zu Tools greifen wie einer KI und gar nicht mehr richtig hinterfragen, was da eigentlich ausgespuckt wird. Um all diese Muster jetzt zu durchbrechen und wirklich Klarheit zurückzugewinnen, gibt es natürlich auch einige Methoden und die möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Wichtig dabei ist, ich habe da jetzt nicht so Sachen gemacht wie setz dir einen Timer, mach die Pomodoro-Technik, dass du 30 Minuten jetzt am Stück arbeitest und dann 5 Minuten Pause machst. Das kann man auch machen, dafür ist das Internet auch voll mit Techniken. Hier wird es aber nochmal ein paar andere Punkte geben, die mehr darauf abzielen, Mensch, was ist dir von deiner Ausrichtung wirklich wichtig? Worauf legst du Wert im Leben? Weil du kannst natürlich noch so viel Pomodoro machen, wenn du nicht wirklich dahinter stehst, hinter dem, was du da tust, dann würde ich das auch unglücklich machen auf Dauer. Deswegen bekommt ihr jetzt etwas mehr Tiefgang für mehr Fokus. So, ich habe ja vorhin schon Cal Newport erwähnt, den Autor, der Deep Work geschrieben hat. Das Buch verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und der sagt, dass die Fähigkeit, sich zu fokussieren, eine absolute Superkraft der Wissensarbeit ist, weil wir uns eben so viel beschäftigen mit anderen Dingen, dass das eben eine Form der mentalen Faulheit ist. Und wenn man es schafft, sich trotz alledem zu fokussieren, ist das eine richtige Superkraft. Cal Newport unterscheidet sogenannte Deep Work von sogenannter Shallow Work, also oberflächlicher, also tiefer Arbeit von oberflächlicher Arbeit. So. Tiefe Arbeit, kann man sich auch ein bisschen herleiten natürlich, ist so ein Zustand von ganz intensiver Konzentration, in dem man auch vielleicht anspruchsvolle Aufgaben bearbeitet, ohne Ablenkung und damit extrem gute Ergebnisse erzielt, die einen weiterbringen. Shallow Work, also oberflächliche Arbeit, sind also dementsprechend auch eher so oberflächliche Tätigkeiten mit einer eher geringeren mentalen Tiefe, also sowas wie E-Mails beantworten, Slack oder Microsoft Teams arbeiten, beantworten, in Meetings sitzen und zuhören, auf Social Media scrollen. Also alles, was eigentlich nicht viel Kapazität braucht, aber unsere Zeit und unseren Fokus auch ein Stück weit verstopft. Zum Thema Shallow Work fand ich ganz interessant an der Stelle nochmal in die Zahlen zu gucken. Also weil gerade wenn es um E-Mails bearbeiten geht und alles, was wir irgendwie so nebenher noch so machen, um es einfach erledigt zu kriegen. Es gab eine ganz groß angelegte Studie mit über 600 Personen, wurde geführt von Vera Starker. Und da hat sie herausgefunden, dass Beschäftigte tatsächlich alle 4 Minuten in ihrer Tätigkeit unterbrochen werden und ungefähr 2-mal pro Stunde versuchen, sehr konzentrationsintensive Aufgaben parallel zu bearbeiten. Also sie versuchen Multitasking, aber wir wissen, Multitasking ist Quatsch, es funktioniert nicht. Wir können einfach Dinge nur hintereinander bearbeiten und darunter leidet unser Fokus natürlich sehr. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es nach Unterbrechungen wirklich bis zu 25 Minuten dauern kann, bis wir wieder vollständig auf eine Aufgabe fokussiert sind. Da variieren die Zahlen so ein bisschen. Was ich aber interessant fand, ist, dass sie in ihrer Studie gezeigt hat, dass der allergrößte Unterbrecher tatsächlich E-Mails sind. Also ganz klassische Shallow Work, oberflächliche Arbeit, E-Mails beantworten, sind wirklich ein großer Unterbrechungsfaktor. Und ich finde, da kann man schon mal durchaus überlegen, Mensch, wann habe ich die eigentlich an? Können die einfach jederzeit reinflattern oder mache ich die vielleicht auch mal gezielt aus für eine oder zwei Stunden, um mal gezielt in einer Sache zu arbeiten? Cal Newport, um da jetzt wieder hin zurückzukommen, der beschreibt Deep Work, also wirklich diese tiefgehende, konzentrierte Arbeit, wie ein kognitives Workout. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, weil er gesagt hat, naja, jede Ablenkung, die du hast, ist so, wie wenn du im Sport, wenn du zum Beispiel Gewichte stemmst, mittendrin plötzlich aufhören würdest. Ne? Also würdest du ja auch nicht machen. Ne? Da machst du einen Satz, zum Beispiel machst du 10 Wiederholungen, so Bizeps Curls oder so, stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Und es wäre so, als wenn du einfach nach 2,5 Curls einfach aufhören würdest. Und das ist natürlich Blödsinn. Ne? Und dementsprechend kann man aber mit dieser Analogie auch sehr schön arbeiten, weil du kannst deinen Fokus und deine Fokusfähigkeit auch so ein bisschen wie so einen mentalen Muskel sehen, der eben auch trainierbar ist, indem du wirklich das wiederholst und trainierst, dran zu bleiben und fokussiert zu bleiben. Und Reize um dich herum versuchst zu reduzieren. Also wenn du zum Beispiel schwere Gewichte stemmst, dann hast du ja auch nicht zur gleichen Zeit, wie du vielleicht die Hanteln in der Hand hast, auch noch das Handy in der Hand. Das geht ja gar nicht. Also vielleicht manchmal danach, wenn man jetzt so im Fitnessstudio sich umschaut. Aber trotzdem ist das Prinzip ja, glaube ich, klar. Und was er auch ganz stark beschreibt in seinem Buch, ist, dass er sagt, Fokus an sich ist etwas, was Spaß macht. Es geht dann nicht nur um Effizienz und Produktivität, sondern auch darum, ja, wirklich Sinn und Qualität in seiner Arbeit zu sehen und in dem, was man macht und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also das Gefühl zu haben von geil, ich habe mich hier auf eine Sache fokussiert und da habe ich was richtig Cooles draus erschaffen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich würde gerne ganz viele tolle Sachen erschaffen, aber ich habe einfach zu viele Dinge, die wichtig sind. Und da finde ich einen ganz spannenden Ansatz, mal das Mindset da ein bisschen umzukehren. Also du denkst vielleicht, alles ist ganz wichtig, aber wenn du es mal umdrehst und sagst, hey, eigentlich ist alles belanglos, nur einige wenige Dinge sind wirklich wichtig, dann schaffst du es, dich mehr darauf zu fokussieren, wie du das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kannst. Weil niemand möchte am Ende des Lebens zurückblicken und sagen, Mensch, toll, dass ich alle möglichen Sachen gemacht habe und all die Sachen getan habe, die andere von mir wollten und von mir erwartet haben, aber mir selbst dabei nicht treu geblieben bin. Sondern du willst das eigentlich umkehren und sagen, hey, ich bin stolz darauf, dass ich mir selber treu geblieben bin, dass ich selber immer wusste, was wirklich wichtig ist und mich da auch vielleicht so weit trainiert habe, dass ich es geschafft habe, mich auch gegen soziale Erwartungen zu stellen. Das braucht natürlich ein bisschen emotionale Disziplin und ist nicht leicht, ne? Was auch nicht unbedingt heißt, dass wir Arbeitsverweigerungen machen und sagen, Mensch, wenn mein Kollege irgendwie mir was eine Aufgabe gibt, dass ich dann sage, nö, mache ich nicht, finde ich nicht wichtig. So einfach ist es natürlich nicht, aber es geht da um die Fähigkeit zu unterscheiden, packe ich das jetzt wirklich nach ganz oben auf meinen Stapel, nur weil der mir das jetzt gesagt hat, oder habe ich nicht trotzdem innerlich eine gewisse Rangordnung, was auch in diesem Moment wirklich Sinn stiftet, was Qualität stiftet, was mich vielleicht weiterbringt. Weil wir können sehr oft nicht mehr so gut priorisieren und sagen, Mensch, das ist wirklich die alleroberste erste Prio und der ganze Rest ist eigentlich unwichtig, das muss ich jetzt nicht machen, sondern wir schieben halt einfach alles in einen Topf und das macht oft, bringt uns oft zu diesem Gefühl, dass wir alles gleichzeitig erledigen wollen und natürlich damit scheitern am Ende. Und wo wir jetzt auch gerade beim Thema Mindset waren, ich möchte euch wirklich nochmal dazu anhalten, Fokus und auch Klarheit und auch diese Fähigkeit, Nein zu bestimmten Dingen zu sagen oder sie eben zu depriorisieren, als eine Form der Selbstfürsorge zu sehen. Wenn du dir darüber im Klaren bist, was für dich wirklich wichtig ist, dann handelst du meistens konkurrent mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Werten, mit deinen Zielen und das alles ist eine Form der Selbstfürsorge. Greg McKeown, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt in seinem Buch Essentialism, was wirklich auch grandios ist, kann ich euch sehr ans Herz legen, oder Essentialismus im Deutschen, packe ich auch gerne in die Shownotes, der sagt, es braucht diese innere Orientierung, also eine Richtung von dem, was gibt einem Sinn, was sind die eigenen Werte, was sind die eigenen Ziele, um wirklich gut priorisieren zu können. Und Fokus zu finden und Klarheit zu finden, ist also auch immer eine Art der Selbstklärung. Ne? Also indem man sich eben darüber im Klaren ist oder auch über seine Werte im Klaren ist, wie zum Beispiel, hey, mir ist Selbstfürsorge wichtig, aber mir ist vielleicht auch Verbundenheit wichtig. Und dann komme ich vielleicht manchmal in Situationen, dass jemand in meinem Team super überfordert ist und ich jetzt seine Aufgaben übernehme. Und dann möchte ich irgendwie einerseits gerne Nähe und Unterstützung zeigen, ne, weil mir Verbundenheit wichtig ist. Aber es kollidiert gleichzeitig auch mit meiner Selbstfürsorge, weil ich dann vielleicht länger arbeite, meine Familie nicht sehe oder so, sodass ich mich am Ende total ausgelaugt fühle. Und wenn ich mir im Klaren bin darüber, was eigentlich meine wirklich wichtigsten Werte sind, gerade in solchen Situationen, ist mir die Selbstfürsorge wichtiger oder ist mir die Verbundenheit wichtiger, dann fällt es leichter, in diesen Momenten auch Nein zu sagen und dann auch diese gewisse emotionale Disziplin dafür zu haben, die ich eben gerade angesprochen habe. Also es verbindet sozusagen die Energie und den Aufwand, den du dafür einsetzt, mit dem Werte und Sinnempfinden dahinter, dass du das Gefühl hast, das ist konkurrent, das ist deckungsgleich. Ich kann da besser dahinter stehen, weil ich mir darüber im Klaren bin. Hier werde ich auch übrigens nicht müde, meine Podcast-Folge zum Thema Work-Life-Balance zu empfehlen, weil ich mich da auch sehr viel mit Werten auseinandergesetzt habe und da auch ein Wertetest ja mit enthalten ist. Also die verlinke ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes, wenn ihr da etwas tiefer dahinter steigen möchtet. Jetzt diesen Fokus und auch diese innere Klarheit, die man hat in bestimmten Situationen, ist jetzt so ein bisschen kleiner gedacht. Manchmal macht man sich aber auch bestimmte Fokusthemen für ein ganzes Jahr. Ne? Passt ja jetzt auch gerade ganz gut zum Jahresende. Also du kannst dir zum Beispiel mal die Frage stellen, hey, wenn ich nächstes Jahr nur eine einzige Sache wirklich erfolgreich machen könnte, wie zum Beispiel, ich möchte gern präsenter sein, egal ob im Meeting oder mit Freunden oder beim Abendessen, wie auch immer, dann kann dir das wie so eine Art Nordstern sein, der dir hilft, über das ganze Jahr hinweg immer wieder klare Entscheidungen zu treffen. Ich empfehle dir, dass du dir daraus einen Satz formulierst und auch aufschreibst, der eben wie dieser Nordstern ist, nämlich der nochmal sagt, hey, ich konzentriere über das Jahr meine Energie auf das und das, weil mir das und das wichtig ist. Also ein Beispiel jetzt von präsent sein. Ich konzentriere meine Energie darauf, wirklich präsent zu sein, im Gespräch, mit Freunden, im Meeting, mit meinen Kindern, weil mir Nähe und Echtheit wichtiger sind als ständige Erreichbarkeit. Das kann dir also Entscheidungen vereinfachen und das kann dir auch emotionale Entlastung bieten. Ne? Gerade in diesen kniffligen Situationen, wo wir nicht ganz genau wissen, wie sollen wir uns jetzt entscheiden. Das ganze Prinzip dahinter ist, dass wir weniger tun, aber die Dinge, die wir tun, dafür gezielter. Also dass nicht mehr tun zu besseren Resultaten führt, sondern dass weniger tun zu besseren Resultaten und vor allen Dingen zum höheren Wohlbefinden führt, weil es einfach viel gezielter ist. Gibt es auch noch mal eine Methode für, die ich dir sehr ans Herz legen kann, dass du einfach mal alles aufschreibst, was gerade in deinem Kopf drin ist. Also alles so an To-Dos und Bereichen und Dingen, die du erledigen willst. Eine klassische To-Do-Liste eigentlich. Und dann clusterst du das Ganze mal. Also das eine ist vielleicht, hey, ich möchte meine berufliche Entwicklung voranbringen. Das andere ist, ich möchte gerne Zeit mit meiner Familie verbringen, etc. Also du wirst vielleicht entdecken, dass es darin gewisse Cluster gibt. Da kannst du auch wunderbar eine KI deiner Wahl mit hinzuziehen, weil die ja oft sehr gut Muster erkennen kann, dass du die mal bittest, hey, hier ist eine lange To-Do-Liste an Dingen, die ich machen möchte. Bitte zeig mir mal die 3 oder 4 Cluster auf, die sich in dieser To-Do-Liste widerspiegeln, ne? Weil die kann ja meistens sehr gut Muster erkennen. Und dann kannst du in diesen 3, 4 Clustern, die du da findest, mal ein Cluster unterstreichen, das für dich Priorität hat. Eine einzige Priorität. Übrigens, Fun Fact zum Wort Priorität. Das Wort Priorität wurde tatsächlich es ungefähr ab dem 17. Jahrhundert im Deutschen verwendet und immer nur als Singular. Also es gibt nur Priorität, gibt keine Prioritäten. Ab dem 17. Jahrhundert ungefähr. Und erst ungefähr ab 1900 ist es in diesen Plural gerutscht. Ne? Also Prioritäten gab es dann plötzlich im Sprachgebrauch. Und jetzt gibt es inzwischen ja oft die Prio 1, die Prio 2, die Prio 3, die Prio 12. Und das ist aber eigentlich, wenn man mal dahinter schaut, oft nur ein Ausdruck dessen, dass wir uns einfach nicht festlegen können auf diese eine wichtige Sache, auf die wir wirklich unseren Fokus legen. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz schöner Anlass zu überlegen, na, was ist denn wirklich diese eine Priorität? Eine andere Methode, die dir auch helfen kann, um einfach für den Tag nochmal mehr Klarheit zu haben, ist, dass du jeden Morgen oder auch jeden Abend eine Sache aufschreibst, die wirklich wichtig ist für diesen Tag. Also wenn du es morgens machst für diesen Tag, wenn du es abends machst für den Folgetag, damit du das einfach klar hast und morgens gar nicht mehr darüber nachdenken musst, was widme ich mich jetzt und was ist jetzt heute wirklich wichtig, sondern dass du das vorher schon festgelegt hast. Das reduziert auch dieses ständige kognitive Verhandeln im Kopf, womit fange ich jetzt an, was mache ich jetzt wirklich? Ne? Cal Newport, den zitiere ich jetzt wieder, sagt, "Clarity about what matters provides clarity about what does not." Also die Klarheit darüber, was wirklich wichtig ist, gibt dir auch gleichzeitig die Klarheit darüber, was nicht wichtig ist. Ne? Einfacher Schluss dahinter. Und du wirst merken, wenn du das so über eine Weile mal machst, es ist so ein bisschen wie so eine Fensterscheibe, die man dann mit der Zeit so sauber macht. Und wenn man die ganz lange nicht putzt, ne, dann merkst du irgendwann gar nicht mehr, wie trüb die Scheibe einfach ist. Wenn du einfach nur machst, ohne die Klarheit dahinter zu haben, den Fokus dahinter zu haben, ne, und dann ist es alles einfach trüb und du nimmst das einfach so hin. Aber wenn du sie dann putzt und merkst, ah, so sieht es eigentlich aus, so hell ist das Licht eigentlich die ganze Zeit. Genau das passiert auch, wenn du mentale Klarheit über das hast, was du eigentlich jeden Tag so machst. Und das sind manchmal wirklich nur kleine Justierungen, die er da vornimmt. Alleine diese Klarheit darüber zu haben, was ist an diesem Tag wirklich wichtig. Und schreibt es euch auf ein Post-it, legt es euch irgendwo hin, damit ihr das immer wieder präsent habt. Ne? Es braucht oft nicht viel, um die Qualität einer Sache wirklich wesentlich zu verbessern. Da auch nochmal eine kleine Anekdote. 1951 hat Joseph Moses, der ist so ja der Wegbereiter des Qualitätsmanagements, gezeigt, dass es wirklich nur oft wenig ganz kleine Anpassungen braucht, um die Qualität eines Produkts deutlich zu verbessern. Vielleicht mal so ein Beispiel dazu. Es gibt doch bei so Essig- und Ölflaschen so einen Tropfstopp, also so eine ganz bestimmte Ausgießform, die dazu führt, dass das Ding nicht tropft. Also ist einfach mega nice. Es kleckert nicht, ist hygienischer. Ist eine ganz winzig kleine Anpassung. Die Flasche an sich bleibt ja eigentlich gleich. Ne? Aber es macht wirklich einen großen Qualitätsunterschied. Oder manchmal gibt es ja auch so zufällige Erfindungen, die tatsächlich einen großen qualitativen Unterschied machen. Ne? Also zum Beispiel bei Post-its war es ja eine totale Zufallserfindung, dass diese Klebezettel einen ja schlechten Kleber hatten. Und den hat man dann absichtlich, als man das gemerkt hat, noch schwächer gemacht, diesen Kleber, sodass die Zettel eben wieder ablösbar sind und zwar ohne Rückstände. Und heute ist das ja ein Milliardenprodukt. Ne? Also auch da, das braucht oft nicht so viel, wo man eingreifen muss. Aber das kleine bisschen verschafft dir einfach einen unglaublichen qualitativen Zugewinn in deinem Alltag. Also schau wirklich, wo kann Qualität, wo kann Wirkung entstehen und eben nicht nur Aktivität, dass du nicht nur tust, sondern dass du damit auch wirklich etwas erschaffst, dass du damit Wert schaffst oder zumindest deinen Zielen auf jeden Fall treu bist. Was dir dabei auch helfen kann, um so ein bisschen den Kontext zu schaffen, ist, dass du dir Rituale schaffst, dass du klare Start- und Endzeiten hast, zum Beispiel für Zeiten, wo du arbeitest, dass du bewusst Pausen machst, dass du Fokusorte hast, dass dein Körper ganz von selbst darauf trainiert wird, so hier ist jetzt Fokuszeit und das nicht jedes Mal wieder mit dir selber verhandeln musst. Das senkt einfach die Schwelle dafür, dass du diese gebündelte Aufmerksamkeit, den gebündelten Fokus, dass der wirklich entstehen kann, weil du musst einfach keine Entscheidung mehr treffen auf das, was und wann und wo, sondern es ist einfach klar. Ne? Und es gibt auch ja, wie gesagt, ganz viele Tools, um gezielter Und fokussierter zu arbeiten, habe ich gerade in der Folge auch zu Produktivität ja auch einige genannt. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Aber ihr merkt schon, hier geht es mehr darum, wirklich sich über sich und seine Ziele und seine Werte im Klaren zu sein. Eine Sache noch, die mir auf jeden Fall auf dem Herzen brennt, ist nämlich, dass wir natürlich nicht nur das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden lernen müssen, sondern dass wir manchmal auch Dinge ganz bewusst dadurch gehen lassen müssen. Ne? Also ganz bewusst streichen müssen, ausmisten müssen. Ne? Aufgaben, Projekte, Ambitionen, die vielleicht einfach nicht mehr zu unserem aktuellen Lebensweg passen. Es gibt ja so ein bisschen da draußen diese Additionskrankheit, ne? Dass wir immer so noch was obendrauf packen. Und wir müssten ja eigentlich noch mehr dies machen und noch mehr das machen. Aber niemand sagt, aber wir müssen eigentlich mal noch weniger das und das machen. Die Arbeitspsychologin Gabrielle Adams hat zum Beispiel in einem Artikel gezeigt, das fand ich auch ganz interessant im Experiment, dass Menschen sehr viel Schwierigkeiten haben mit diesem subtraktiven Denken, ne? Also mit dem etwas wegzunehmen, anstatt etwas hinzuzufügen. Ne, wenn die aufgefordert werden, dass sie etwas gezielt verbessern sollen, zum Beispiel ein Lego-Gebäude oder einen Text, dann neigen sie eher dazu, neue Dinge hinzuzufügen, addieren, als dass man etwas Bestehendes wegnimmt, also subtrahiert, auch wenn das Ergebnis dadurch eigentlich schlechter wird. Also wir haben einfach die Neigung, dass wir eher Sachen hinzunehmen und das führt natürlich notgedrungen irgendwann zu einem Overload, zu einer Überlastung. Deswegen nehmt mal gezielt Dinge weg und nehmt euch auch mal gezielt Zeiten, in denen ihr euch nur auf eine Aufgabe fokussiert. Und das muss gar nicht unbedingt ein ganzer Vormittag sein, sondern vielleicht ist es nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und das kann sogar unternehmensweit gemacht werden. Es gibt zum Beispiel eine Steuerberatung in Dresden, in denen 3 Stunden am Tag kein Telefon klingelt und alle E-Mails vom Server quasi ausgestellt sind, weil die nur 2-mal am Tag zugestellt werden. Geht so ein bisschen in die Richtung der Boomerang App, die ich euch in der Produktivitätsfolge genannt hatte. Und das ganze Team arbeitet in dieser Zeit deutlich stressfreier und schafft natürlich auch in weniger Zeit deutlich mehr Umsatz, weil es keine Ablenkungen gibt, weil es keine quantitativen Ablenkungen gibt, ne? Dieses alles der Informationsoverload drumherum. Also versucht euch mal selbst diese Informations-, Nachrichten- und meetingfreien Zeiten zu schaffen. Das habe ich in meinem letzten Team auch gemacht. Donnerstags war immer meetingfrei und ich kann euch sagen, jeder in diesem Team hat sich die ganze Woche auf Donnerstag gefreut, weil das so eine Entlastung ist, dann wirklich mal tief an bestimmten Themen arbeiten zu können. Ne? Und wir brauchen wirklich ja generell weniger diese Ablenkung, weniger Meetings, weil das am Ende zum einen die Leistung, die Produktivität, aber auch die Kreativität deutlich steigert. Ne? Lässt sich auch neurowissenschaftlich ganz gut erklären. Man hat vor allen Dingen dann kreative Ideen, wenn das ja, bewusste Denken und auch die ganze Konzentration ruhen kann. Ne? Manchmal, wenn man zum Beispiel einfach spazieren geht und nach so 20 Minuten in so einen Flow kommt und merkt, wow, jetzt kommen mir die besten Ideen. Ja, warum? Weil das ganze Gehirn mal ganz kurz auf Ruhe und Pause gestellt ist und deswegen buchstäblich Kapazitäten im Kopf frei werden. Und an der Stelle möchte ich wirklich auch nochmal eine Lanze auf die Langeweile brechen. Nämlich ist Langeweile oft auch eine Art des Trainings für die Konzentration. Weil wenn man sich langweilt, dann trainiert man sein Gehirn auch so ein bisschen auf Monotasking. Ne? Also dass man wirklich nur eine Sache macht oder nur seinen Gedanken nachgeht. Ne? Also wenn man mal nicht das Smartphone in der Hand hat und sofort sich ganz viel Input aus der Internetwelt holt, sondern wirklich ganz bewusst nichts tut. Ist auch so ein bisschen, geht in die Richtung wie bei zum Beispiel Achtsamkeitstrainings, wo man ja sehr schaut, wie man hier und jetzt bleiben kann. In einer aktiven Art und Weise. Da gibt es ja auch sehr viele Übungen zu. Ich möchte jetzt zum Abschluss das Thema gerne nochmal so ein bisschen größer beleuchten, nachdem wir jetzt sehr tief und ins Detail gegangen sind. Fokus und auch Klarheit orientiert sich ja immer auch ein Stück weit daran, in welcher Lebensphase man gerade ist. Und der persönliche Fokus und auch das, was einem wichtig ist, kann in verschiedenen Phasen des Lebens komplett unterschiedlich sein. Und das ist total okay so. Wir haben mal bei uns in der Selbsterfahrung, in der Therapeutenausbildung, eine ganz tolle Übung gemacht. Und zwar haben wir da drei Bücher benannt, die uns in verschiedenen Lebensphasen sehr begeistert haben. Also zum einen in der Kindheit war das, dann in der Jugend und dann im jungen Erwachsenenalter. Und was wirklich interessant ist, ist, dass es für diese Bücher, die man da gewählt hat, und wir haben uns das dann gegenseitig vorgestellt, es oft erstaunliche Parallelen dazu gab, was einen begeistert, was vielleicht auch im aktuellen Leben gerade so los ist, ne? Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte in der Jugend zum Beispiel Harry Potter total gesuchtet, das fand ich ganz toll. Und im frühen Erwachsenenalter habe ich mal den Medikus gelesen, fand ich auch ein unfassbar tolles Buch. Und beides hat irgendwie so die Gemeinsamkeit, dass es so ein bisschen um versteckte Welten geht und Dinge so aufzudecken, die vielleicht noch vorher noch nicht sichtbar waren. Und das finde ich interessant, weil das auch so viel mit meinem Beruf zu tun hat, ne? Dass ich als Psychologin einfach mich gerne mit Dingen beschäftige, die sonst vielleicht noch nicht so sichtbar sind. Und ist jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, ne, aus dieser Übung, aber wenn er diese Übung mal macht und da einfach mal ganz spontan daran denkt, man, was sind denn Bücher, die mich in verschiedenen Jahrzehnten meines Lebens besonders begeistert haben, dann findet man da erstaunliche Parallelen und es gibt einem irgendwie Rückschlüsse dazu, was gerade wichtig ist für einen und wo der eigene Fokus eigentlich gerade liegt. Ne? Also das könnt ihr auch gerne nochmal für euch als Übung mitnehmen. Unabhängig davon, liebe Leute, bitte vergesst nicht, jeder Fokus, jede Klarheit ist einfach nicht nachhaltig und kann auch nicht dauerhaft bestehen, wenn ihr keine Pausen macht. Ohne Pausen und Bewegung geht einfach nichts. Kein Fokus der Welt ist herstellbar, wenn wir nicht auch Phasen ohne Fokus haben. Ne? Es sind wie die Gezeiten am Meer. Mal gibt es Ebbe, mal gibt es Flut. Manchmal hat man eher den Drang nach vorne und man produziert ganz viel, man macht ganz viel. Ne? Und vor allen Dingen viel mit Wirkung haben wir jetzt heute gelernt, ne? Für das, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Und manchmal hat man einfach eher Phasen des Rückzuges. Und beides gehört zu einem funktionierenden System dazu. Also das müsst ihr euch bitte verinnerlichen. Macht Pausen und habt auch mal gezielt Zeiten ohne ganz bestimmten Fokus. Nochmal zusammenfassend, ihr habt jetzt vielleicht gemerkt, dass Klarheit und Selbstführung viel damit zu tun hat, sich zu kennen oder sich zu erkennen und aus dieser Erkenntnis bewusster zu handeln. Also diese Klarheit, das ist eher ein innerer Zustand, der einen immer wieder in Verbindung mit dem bringt, was für dich persönlich wesentlich ist und deswegen es für dich auch leichter wird, das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden. Deswegen zwei Reflexionsfragen zum Abschluss. Frag dich einmal, wovon du dich im Moment mehr leiten lässt, ob du dich mehr von Dringlichkeit leiten lässt, ne? Also einfach Dinge erledigen, tun, oder von wirklich Bedeutung. Ne? Weil ich hatte ja anfangs erwähnt, wir sind total trainiert darauf, dass wir einfach nur Sachen machen, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir die richtigen Sachen machen. Und zweite Frage, wo erlebst du denn Bedeutung? Und wie kannst du die vielleicht auch ausweiten? Und das wird dir noch mehr Klarheit im Leben verschaffen. Ask me anything. Ihr habt mir eine Frage geschickt und zwar, wie gehe ich souverän mit Neid um, bei mir selbst und auch im Team? Ja, Neid ist ein sehr menschliches Gefühl und psychologisch gesehen immer ein Signal dafür, dass es irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse oder Werte gibt. Also wenn du Neid bei dir bemerkst, dann hilft es erstmal, dass man das gar nicht verurteilt, sondern eher versucht zu übersetzen. Also was zeigt mir denn dieser Neid, was ich mir selber vielleicht wünsche? Also dass du nicht so stark dich auf den Neid konzentrierst, sondern das eher verwandelst und übersetzt in eine Orientierung. Also zum Beispiel spürst du vielleicht Neid, weil jemand im Team Anerkennung bekommt, aber deine eigene Leistung irgendwie gar nicht gewürdigt wird. Und dieses Neidgefühl zeigt dir dann, hey, ich möchte gesehen werden. Also diese Übersetzung erstmal für sich zu schaffen. Und zu der Frage, wie man das im Team modulieren kann. Also Neid im Team entsteht ja oft, wenn es viele Vergleiche gibt, aber nur sehr wenig Verbindung und vielleicht ganz viel Leistung sichtbar ist, aber eben diese Verbindung und die Zugehörigkeit, die Wertschätzung vielleicht fehlt. Also Teammitglieder reagieren vielleicht ganz neidisch, wenn sie unbewusst die Angst haben, dass sie weniger dazugehören könnten, dass sie weniger wertgeschätzt werden könnten. Und Neid ist dann quasi so eine Art Schutzmechanismus gegen diese soziale Unsicherheit von ich könnte nicht dazugehören oder ich könnte nicht vielleicht genauso gesehen werden. Und was man dann tun sollte, ist auf jeden Fall zu versuchen, Verbindungen zu fördern. Ne? Also andere aktiv einzubeziehen, zum Beispiel zu fragen, wenn man das vielleicht bei anderen bemerkt, dass die neidisch auf einen sind. Mensch, wie würdest du das denn angehen? Gib mir mal deine Meinung, ne? Um da sozusagen eine Verbindung herzustellen und auch was mehr auf Augenhöhe anzugehen und vielleicht auch selber mal Wissen zu teilen. Na, manchmal denken ja dann auch neidische Menschen, hey, du hast irgendwie Zugang zu ganz exklusivem Wissen oder exklusiven Projekten, was aber vielleicht gar nicht so ist, ne, oder du das gar nicht so empfindest. Das heißt, was du machen kannst, indem du quasi auch Zugang für andere dazu schaffst, dass du dadurch wieder mehr in die Verbindung gehst. Und das kann dann dieses Gefühl von Konkurrenz abmildern und das Wir-Gefühl ganz stark stärken. Und wenn Neid jetzt wirklich ganz offen spürbar ist, versuch es auf jeden Fall vielleicht auch ruhig anzusprechen, auch ohne Bewertung, einfach nur so, hey, ich merke, dass die Situation irgendwie Spannung erzeugt, jedenfalls ist das mein Eindruck, magst du mal erzählen, wie du das siehst? Oft viele vermeintlich negative Gefühle leben ja davon, dass sie unsichtbar bleiben und dass sie so auch mit einer gewissen Scham verbunden sind. Und die verlieren ihre Bedrohlichkeit, wenn man die eben sichtbar macht, wenn man sie anspricht. Also das kann ich euch auch immer empfehlen. Redet darüber. Wundertüte. Am 19. November, also morgen, wenn diese Folge rauskommt, morgen um 18 Uhr habe ich zusammen mit dem Strive Magazine eine Masterclass zum Thema People Pleasing. Und da gibt es ganz viel Input dazu, wie man sich aus ständiger Anpassung befreien kann, wie man sich von dieser Angst vor Ablehnung lösen kann und wie man auch besser Grenzen setzen kann, ohne sich danach schuldig zu fühlen. Und da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Das ist öffentlich, diese Masterclass. Den Link dazu zur Anmeldung, den packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes. Ne? Also am 18.11. erscheint diese Folge einen Dienstag und am Mittwoch, den 19.11. abends um 18 Uhr findet diese Masterclass online statt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder die andere von euch da auch dabei ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an andere Personen weiter und vor allen Dingen hinterlass mir doch bitte gerne eine positive Rezension, ein positives Feedback, eine Bewertung. Das hilft einfach total, damit dieser Podcast gesehen und gefunden wird. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute zugehört hast und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und vor allen Dingen deine Klarheit, deinen Fokus im Alltag investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Okay.